Ich will mit euch heute Fortsetzung machen in der Jüngerschaftsschule. In der Jüngerschaftsschule von Markus. Letzten Sonntag habe ich mich ja an ein ganz verwegenes Thema gewagt, aber das war in der Bibellese halt da. Es ging über die Hölle und wie man hinkommt oder besser, wie man nicht hinkommt. Das ist in der heutigen Zeit ein schwieriges Thema. Darf man über Hölle reden? Meine erste Predigt, ich glaube, hatte ich das letzte Mal gesagt, die ich halten durfte, damals am Nollendorfplatz, da habe ich drüber gepredigt, auf dem Weg zur Hölle, Fragezeichen. Und daraufhin durfte ich längere Zeit nicht wieder predigen. Ich weiß noch, wie sie zu mir gekommen sind und haben gesagt, über dieses Thema sollte man nie so hart sprechen, aber es ist ernst ohne Ende. Die meisten, die hier sitzen, haben irgendwann mal eine Lebensversicherung vielleicht abgeschlossen, nicht? Aber eine Überlebensversicherung wäre vielleicht noch viel besser. Eine Versicherung, wie sieht es aus in 50 Jahren? Wo bist du dann? In 100 Jahren vielleicht für den einen oder anderen. Das ist eine elementare Frage und die beschäftigte Jesus. Deswegen ist er gekommen, dass wir nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und zwar ein ewiges Leben nicht in der Hölle, sondern im Himmel. Und dann hat er ganz stramme Dinge genannt, so nach dem Motto, also wenn dich dein Arm stört und der dich verführt, dann hack ihn ab, bevor du mit zwei Armen in die Hölle fährst. Da habe ich gedacht, Mann, oh Mann, oh Mann, was muss man denn eigentlich abhacken? Wenn dich dein Fuß verführt, dann hack ihn ab, bevor du nämlich mit beiden Beinen in der Hölle stehst, lieber mit einem Bein im Himmel. Und dann, wenn dein Auge sich verführt. Und hier müssen wir ja ganz viele Dinge benennen, die uns verführen können mit den Augen. Die Sache mit dem Reichtum, wo schiele ich hin? Die Sache, die ganz schnell bei uns Frommen im Kopf ist, wie geht es mit der Pornografie? Wie ist das mit dieser Entartung? Reiß dein Auge aus. Da müssten viele von uns einäugig hier sitzen. Aber Jesus geht es dann, wo blickst du hin? Das ist die Frage. Auf seine Gnade oder er möchte, dass du gerettet ankommst. Und ich kann mir vorstellen, das Ganze ist ja in Galiläa gepredigt worden, dass Jesus sich dann mit seinen Jüngern aufmacht und dann komme ich in der Überleitung zu dem, was heute unser Thema ist, und mit ihnen dann nach Judäa, viele Tagesreisen in den Süden, an Jerusalem vorbei, sie gehen über den Jordan, so steht es nachher geschrieben, was ich lesen werde. Und ich kann mir vorstellen, die Jünger werden Jesus gefragt haben zwischendurch, gibt es wirklich eine Hölle? Und Jesus hat gesagt, habe ich euch doch gesagt, erinnere dich an die Lehre. Wer kann dann selig werden, was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Darüber werden sie sich unterhalten haben. Und dann kommen sie in Judäa an und dann bringt Jesus ein weiteres Beispiel, was zum Himmel oder zur Hölle führt. Manchmal auch zur Hölle schon hier auf Erden oder zu Himmel hier auf Erden. Und deswegen dieses Thema im Jüngerschaftskurs nach Markus, die Ehe. Man sagt mit einem losen Spruch, die Ehe ist wie eine belagerte Stadt, die, die drin sind, wollen raus und die draußen sind, die wollen rein. Aber bei Jesus ist es ja viel interessanter, was er zum Thema Ehe zu sagen hat. Und das hängt sehr stark eben auch mit Ewigkeitswerten zusammen, weil die Ehe ist wohl ziemlich das Einzigste, was uns aus dem Paradies noch übrig geblieben ist. Interessant, darüber nachzudenken. Da wollte ich aber nicht drauf eingehen. Ich lese erstmal mit uns den Text, wenn er denn jetzt kommt bei mir. So, jetzt fängt es an. Da müsste es jetzt kommen. Und er machte sich von dort aus Galiläa, das habe ich nochmal eingezeichnet, kommt ein bisschen blass raus. Ihr müsst also hier im Glauben leben, was die Grafik angeht. Er machte sich von dort in Galiläa auf und kam in das Gebiet von Judäa und jenseits des Jordans. Und abermals lief das Volk in Scharen bei ihm zusammen und wie es seine Gewohnheit war, lehrte er sie abermals. In der Parallelstelle von Matthäus steht dann geschrieben, und er heilte sie. Das heißt, eine Heilung aus meiner Sicht nicht nur vom Verstand, sondern auch vom Körper her. Und die Pharisäer traten hinzu und fragten ihn, ob es einem Mann erlaubt sei, sich von seiner Frau zu scheiden, und versuchten ihn damit. Er antwortete aber und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben. Aber von Anfang der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und im Haus fragten ihn die Jünger abermals danach, und er sprach zu ihnen, wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Und wenn die Frau sich scheidet von ihrem Mann und heiratet einen anderen, der bricht sie die Ehe. Und ich gehe jetzt rüber in die Parallelstelle noch von Matthäus, weil er wird da noch ein bisschen ausführlicher. Ich sage euch aber, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht, und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Seine Jünger sagten zu ihm, wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, so ist es nicht ratsam zu heiraten. Er erwiderte, das ist etwas, was nicht alle begreifen können, sondern nur die, denen es von Gott gegeben ist. Manche sind nämlich von Geburt an zur Ehe unfähig, manche werden durch den Eingriff von Menschen dazu unfähig gemacht und manche verzichten von sich aus auf die Ehe, um ganz für das Himmelreich da zu sein. Wer es begreifen kann, der möge es begreifen. Interessante Geschichte, nicht? Die kommt direkt danach, wo Jesus sehr ernst über Himmel und Hölle redet, über das, was in der Ewigkeit eine große Rolle spielt. Und deswegen möchte ich mit euch einige Gedanken zu diesem Text austauschen. Das Erste, was ich austauschen möchte, ist, die Ehe ist ein Geschenk, ein Charisma von Gott. Und wie ich das sagte, das ist das Letzte, was uns übrig geblieben ist, wirklich aus dem Paradies. Das hat Gott geschenkt. Es ist ein absolutes Geschenk, eine Ehe zu haben. Das wissen alle diejenigen, die eine glückliche Ehe haben und alle die, die sich nach einer glücklichen Ehe sehen. Sie sagen, mir fehlt ein besonderes Geschenk. Weil es steht geschrieben, am Anfang der Schöpfung hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Die Frage ist jetzt natürlich, wie gehe ich mit Geschenken um? Ha, Frau Marianne, komm mal her, nee, das macht sie jetzt nicht. Ne? Wie geht man mit den Reißbrettstiften um? Ja? Verstehst du? Das sind so Sachen, wenn du was wirklich Wertvolles geschenkt bekommst, fällt es dir meistens erst auf, wie wertvoll es war, wenn es nicht mehr da ist. Geschenke Gottes, wie gehen wir damit um? Empfinde ich meinen Ehepartner noch als Geschenk oder empfinde ich ihn als notwendiges Übel, weil eine Scheidung sehr teuer ist? Versteht ihr, das hat Gott geschenkt. Was Gott zusammengefügt hat, das ist ob du jetzt eine Ehe geschlossen hast, weil deine Eltern gesagt hat, diese Person heiratest du und du bist dann gehorsam gewesen, also die sogenannten arrangierten Ehen, oder ob du im Liebeswahn eine Frau gefunden hast oder umgekehrt. Man hat festgestellt in der Statistik, dass beide Ehen, wie sie zusammengeführt worden sind, beide Modelle gleich viel von Scheidung und Elend und Glück bedroht sind oder gesegnet sind. Und manchmal denke ich mir, vielleicht der eine oder andere, der sich nach einem Ehepartner sehnt, der sollte mal zu den Ältesten der Gemeinde kommen und sagen, bitte bete mal, dass ich einen guten finde, und wenn ich selbst zu dumm bin, dann sucht mir jemanden aus. Ja, wir glauben nicht, dass es geht. Ich bin überzeugt, wenn ich den Ehepartner als ein absolutes Geschenk von Gott dargereicht bekomme und das entsprechend würdige, dann ist eine Ehe in jedem Fall mit Erfolg gesegnet. Weil so wie wir zusammenkommen mit unserem eigenen Charakter, sage ich mal, wird es ganz schwierig, eine Ehe in einer positiven Art und Weise aufrechtzuerhalten. Aber ich komme nochmal auf diesen Punkt zurück, dass Gott sagt, das ist ein Geschenk, das er uns gibt. Weil das Zweite, was dazu zu sagen wäre, der Schöpfer weiß ja, was gut ist. Er sagt ja ganz am Anfang, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Ich mache das manchmal chauvinistisch und sage, eine Gehhilfe machen, ne? Aber genauso ist der Mann ja eine Hilfe an die Frau. Da muss man ein bisschen genauer drüber nachdenken. Wenn ihr mich in jungen Jahren kennengelernt hättet, da hätte ich gedacht, also man kommt mit Naturdiesel klar, wozu brauche ich ein Deo? Ein echter Mann riecht. Dann kommt meine Frau ins Spiel. Ich meine, das ist jetzt ein blödes Beispiel, nicht? Aber wenn ich jetzt morgens das Deo vergessen habe, habe ich schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich aus dem Bad komme. Ja? Versteht ihr? Da ist was umgeformt worden von meinem Erziehungsmuster. Und ich gebrauche nochmal, an mir kann sie ja Vergebung üben. Ja. Heute Morgen sagt sie mir noch, Paul, du hörst mir nie zu und liest nie was zu Ende. Danke für diese Erziehungshilfe. Aber wo wäre ich als Mann, wenn ich nicht eine Frau hätte, die unendlich Geduld mit mir Erziehungsübungen macht? Ich wäre absolut komisch. Manche sagen, das bist du immer noch, aber ich bin ja noch verheiratet. Das Ende ist noch nicht da. Und umgekehrt auch. Ich glaube, wenn man sich der Ehe aussetzt und sagt, das ist wirklich ein Geschenk, dass ich eine Hilfe von Gott auf den Weg bekomme, dann lass uns doch mal die Hilfe zuteil werden und nicht nur, dass ich gucke, wer macht die Wäsche und wer bringt den Müll raus. Es geht hier um eine Charaktersache, die in die Ewigkeit hineingeht, und das ist nicht immer einfach. Manchmal muss man sich einen Arm abhacken, sage ich mal so banal. Aber wer sich dem nicht aussetzt, der wird nie verstehen, welch wunderbarer Plan Gott hat mit einer Ehe, dass ich ihm ähnlicher gestaltet werde. Wo kann ich denn am besten üben, wenn ich in der Ehe? Wo kann ich üben, was Vergebung ist? Wo kann ich üben, dass ich mich demütige und sage, so ist es? Ehegeschichte. Wir hatten Hauskreis. Es war wunderbar, die Heiligen kamen zusammen zum Hauskreis. Und da war so eine Hübsche, die nicht unbedingt meine Frau war, die fand ich absolut cool und dachte also, wenn ich mal vergleiche, mit der zusammen wäre vielleicht optimaler wie mit meiner Frau. So Gedanken kommen. Und jedes Mal, wenn wir Hauskreis hatten, die ganze Heiligung war vorbei, ich fand die Frau eben cool. Und wenn du dann abends im Bett liegst, dann merkst du, du hast noch Hormone. Dachte, das kann ich ihr nicht sagen, das geht gar nicht. Ja. Also das muss ich mit meinem Gott verabreden. Ja. Und parallel dazu fand meine Frau einen jungen Mann in unserer Gemeinde, der nicht so komisch war wie Paul. Macht sie auch mit ihrem Gott ab. Aber dann dieser Segen, eines Abends dreht sie sich abends im Bett zu mir rum und sagt, Paul, ich muss dir was gestehen. Ich war so ein stolzer Kerl, ich hätte das nie gesagt. Ich hätte nie gesagt, dass ich Probleme habe, dass meine Augen woanders hinwandern. Ich hätte diesen Stolz nie überwunden. Aber sie packt aus und legt das auf den Tisch. Und dann war ich gefragt. Sie hat gesagt, kannst du mir vergeben? So ist das. Und dann habe ich gesagt, kannst du mir vergeben? So ist das. Und ich sage euch, in einem Moment war der Spuk vorbei. Wir hatten wieder einen heiligen Hauskreis. So Dinge kommen in unser Leben und ich bin so dankbar, dass ich da eine Frau habe, die mich gelehrt hat, wie man sich voreinander beugt. Was für ein Ding geht uns verloren, wenn wir das nicht haben. Gott hat geschenkt. Das ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Der braucht einen Partner. Ich gehe mal noch auf eine andere Ebene und ich hoffe, ich tue jetzt dem einen oder anderen Single nicht irgendwo zu nahe treten. Nicht? Aber ich stelle manchmal fest, wenn jemand Single ist, der muss mit seinen Problemen ganz alleine fertig werden. Da hast du ein Problem und der Einzige, der dir zuhört, ist dein Fernseher und der bringt sowieso nur Müll hervor. Und dann findest du irgendwann, Freiwilligen, bitte jetzt nicht, das auf. Ich habe jetzt nicht unbedingt die ganzen Personen vor Augen, dann kaust du deinem nächsten Ohr ab und der versteht dich überhaupt nicht, weil der ist verheiratet. Wo hat dann ein Single überhaupt eine Gelegenheit auszutauschen in der ganz großen Intimität? Das ist ein Riesenproblem. Das ist ein Problem der Einsamkeit und damit bist du in jegliche Anfechtung hineingestellt. Das kann kompliziert werden ohne Ende. Und wenn du dann feststellst, und hier komme ich noch auf einige, wir sind ja einige hier, die sind schon etwas älter, der Ehepartner ist schon in die Ewigkeit abgerufen worden. Und ich werde nie vergessen, wie der Altpräses des BFPs Ulonska eines Tages in der großen Pastorenkonferenz vorne stand. Er hatte seine Frau lange Jahre gepflegt und dann war sie in die Ewigkeit und er hat als Altpräses noch eine Predigt gehalten. Und das war für mich einer der Höhepunkte von der ganzen Konferenz, die wir hatten. Er stand vorne und sagt, liebe Geschwister, liebe Brüder, liebe Schwestern, ich muss euch was sagen. Manchmal stehe ich in der Küche und dann rede ich mit meiner Frau und die ist schon gar nicht mehr da. Da dachte ich, hier verstehe ich was von dem Schmerz, wo jemand über lange Jahre das Geschenk Gottes zurückgegeben hat in die Hände des Allmächtigen und sagst, du gehst voran, ich komme nach. Aber der Verlust desjenigen, der zurückgeblieben ist, ist immer noch da. Wer kann das ermessen? Gott hat gesagt, es ist nicht gut, dass jemand allein ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Senioren, wenn der Ehepartner abgerufen worden ist, dass der Gemeinschaft pflegt, dass der andere Senioren sucht, dass sie zusammensitzen, dass sie zusammen zuhören und quatschen. Und wenn es sein muss, dann auch noch mit 90 Jahren noch mal heiraten. Nee, nicht nochmal das gleiche Dilemma, war. Nee, aber dann haben wir was nicht verstanden. Den Segen, den Gott schenken kann, ihr Lieben. Es ist nicht gut, das sagt Gott. Und das ist Teil dieser Geschichte. Wenn wir das nicht würdigen und das nicht glauben und verstehen, dann brauche ich gar nicht den Ehetext zu lesen. Dann bin ich genauso wie jeder andere auch. Und es gibt noch ein drittes, was ganz wichtig ist, was ich von dieser Schriftstelle wirklich glauben muss. Es ist ein Bund, der geschlossen worden ist. Und hier müsste ich eigentlich ein Eheseminar anfangen, was es bedeutet, einen Bund mit Gott zu schließen. Hier mache ich mal Mut, Bibelstellen zu studieren über den Bund. Gott ist ein Gott des Bundes. Und wehe uns, wenn wir Versprechen zu Gott auf die Schnelle mal eben brechen. Das hat Einfluss auf die Ewigkeit. Dieser ganze Text gibt nur dann wirklich Sinn, wenn ich sage, ja Gott, das ist dein Wort, das ist dein Standard, das ist nicht der Standard dieser Gesellschaft, das ist nicht Standard dieser Welt, sondern das sagt Gott. Und ich verspreche, wenn ich in die Kirche komme und die Handauflegung vom Pastor bekomme, den Segen für die Hochzeit, dann verspreche ich nicht nur vor den Menschen, ich will mit dem Partner zusammen sein, sondern dann spreche ich das auch vor Gott. Ich schließe einen ewigen Bund. Nicht auflösbar. Wenn ich das nicht glaube, dann brauche ich den Bibeltext von heute nicht weiter studieren. Aber genauso wie es in der heutigen Zeit eine Zumutung ist, über Hölle zu sprechen, ist es fast eine Zumutung, diese Gesetzmäßigkeiten von Gott zu benennen. Aber in der Jüngerschaftsschule spielt das eine große Rolle. Will ich jünger sein, dann muss ich sagen, ja, Gott, du hast recht, selbst wenn unsere Gesellschaft was anderes zeigt. Und unsere Gesellschaft, ich gehe mal mit uns ein Stückchen durch. Das sieht so aus, dass immer mehr Ehen geschieden werden. Ich habe mal die Statistik nur bis 2011 geführt, danach habe ich aufgegeben, weil das war fürchterlich im Einzelnen. Wir sehen, Scheidungsraten waren 2011 von 63,2%. Die aus irgendeinem Grund gescheitert sind. Und ich werde nachher noch was dazu sagen. Das Scheitern kann passieren. Damit, wenn Leute hier sitzen und die sind durch eine Scheidung gegangen, ich habe nachher ein Wort der Hoffnung für dich, aber ich will erstmal den Standard von Gott nochmal benennen. Und im Juni dieses Jahres gaben die Standesämter von Berlin bekannt, dass 16% aller Ehen, die geschlossen worden sind, gleichgeschlechtliche Ehen sind. Von 23.000 Ehen, die wohl geschlossen sind in Berlin, wenn ich die Zahl richtig behalten habe, waren 16% gleichgeschlechtliche Ehen. Das Zweite, was ich benennen möchte, ist, das sieht man hier ganz schlecht wieder, die Grafik, warum unser Beamer, den müssen wir, glaube ich, irgendwann mal trimmen, damit das besser rauskommt. Hier kann ich das wunderbar sehen auf meinem kleinen Bildschirm. Man stellt fest, dass der Einstieg in die Ehe immer weiter nach oben verschoben wird. 2005 haben in Deutschland die Männer im Schnitt mit 32,6 Jahren geheiratet und die Frauen mit 29,6. Das heißt, was machen die von Anbeginn der Brunft, sage ich mal, mit 13, 14 bis 30? Wie gehen die mit ihrer Sexualität um, mit dem Anhängen an das andere Geschlecht? Ich denke, die ticken, ich weiß nicht, wie die damit umgehen. Ich meine, ich bin ja Mann, nicht? Ehrlich. Da musst du dir fast einen Keuschheitsgürtel kaufen. Wie gehen wir damit um? Das heißt, man verschiebt die Würdigung der Ehe, das, was im Paradies geschenkt worden ist, nach hinten, um der Karriere willen. Ich muss erst entsprechend unterwegs sein. Ich bin ja auch ein Stückchen so groß geworden. Ich habe die Erziehung so genossen, du musst deine Frau erst ernähren können, bevor du heiraten kannst. Also waren wir 5 Jahre befreundet und verlobt. Den Fehler würde ich heute nicht mehr machen. So ein Quatsch. Ich hätte das schon lieber früher gehabt. Verstehst du? Ja, dann könnte ich jetzt bald goldene Hochzeit feiern. Das ist aber wunderbar. Ja, versteht ihr? Wie beknackt bin ich gewesen, dass ich mir 5 Jahre lang einen Knoten in die Birne mache, ja, damit ich ich hätte so viel gute Zeit. Klar, wir hätten in Moabit im Hinterhof wohnen müssen, in ärmlichen Verhältnissen, aber wir hätten uns doch gehabt. Merkt ihr, wie unsere Gesellschaft uns prägt? Und die Frage ist, wie wollen wir als Jünger Jesu geprägt werden? Ja oder nein? Das ist eine wichtige Frage, weil wenn ich damit nicht sorgfältig umgehe, hier habe ich noch so eine Grafik, Geburtenentwicklung nach Familienstand der Eltern. Hier sind 2 Kurven, die können wir hier gar nicht mehr erkennen. Die gehen hier vorne aus 91 zusammen und hier oben sieht man, dass im Prinzip die Geburtenrate bei Eltern, die verheiratet sind, und die Unehelichen inzwischen auf gleicher Ebene sind. Das heißt, wir haben entsetzlich viele uneheliche Kinder, die nicht mehr wissen, wie ein Vater und eine Mutter zusammenleben können. Wir sind in Berlin eine vater- und mutterlose Gesellschaft. Das ist einer unserer Hauptprobleme, weil wir den Standard, den Gott gesetzt hat, nicht mehr ernst nehmen. Und ich lege noch einen dahinter her. Nee, die Statistik habe ich jetzt nicht dabei. Was ist mit den vielen Scheidungsweisen? Die Kinder, die unschuldig in eine Scheidung hineingerufen werden, weil Vater und Mutter sich aus irgendeinem Grund nicht mehr vertragen können. Ich glaube, habe ich ja gesagt, während ich in der Industrie noch gearbeitet habe, war ich für die Einstellung von Lehrlingen bei uns im Betrieb zuständig. Und ich habe damals eine Wette mit der Sekretärin abgeschlossen, wenn Bewerbungen reinkamen für eine Lehrstelle. Ich habe gesagt, bevor jemand kommt, ich will die Akte nicht sehen, aber wir machen mal einen Test. Ich sage Ihnen nachher, wer scheidungsweise ist, ja oder nein, nachdem ich das Gespräch geführt habe, ohne dass ich nachgefragt habe, und ich habe immer gewonnen. Ich habe Jugendarbeit gemacht in dieser Zeit nebenberuflich mit ganz schwierigen Jugendlichen. Und dann kriegst du ein Bild dafür, was jemand für Lasten nimmt, wenn er scheidungsweise ist. Berlin ist voll mit Scheidungsweisen. Die zahlen einen hohen Preis. Das ist wie im Krieg. Die Unschuldigen sind meistens die Kinder, die verletzt und verwundet werden. Das sehen wir in den Fernsehbildern, wenn aus Krisensituationen Bilder kommen, dann werden Kinder getragen. Wie viele Kinder sind misshandelt, nicht in der Ehe, sondern nachdem die Ehe zerbrochen ist? Abedi, du wirst aus der Jugendbetreuung sicher jede Menge erzählen können aus dieser Richtung. Es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Aber zurück zu der Frage, ab wann darf man dann überhaupt eine Scheidung machen? Wann ist es erlaubt, sich scheiden zu lassen? Ist es einem Mann erlaubt, sich von seiner Frau scheiden zu lassen? Oder anders gefragt, ab wann, unter welchen Umständen ist eine Scheidung möglich? In erster Linie, denke ich, ist es eine seelsorgerliche Frage. Viele kommen viel zu spät zu einem Gespräch, wenn es in der Ehe nicht läuft. Ich habe mit einem Menschen gesprochen, der regelmäßig in der Eheberatung ist. Dann sagt er, dann sitzt ein Ehepaar vor mir, die sind so zerstritten darüber, wie die Toilettenrolle aufgehängt wird, ob man nach vorne abzieht oder nach hinten das Papier. Ja, das kann ein Problem sein. Kann ein Problem sein. Aber es hilft doch enorm, wenn man miteinander redet, wenn man miteinander spricht, damit Sprache gefunden wird und dass ein Zuhören gelernt wird, wo ich immer noch bei bin, wie meine Frau mir das heute gesagt hat. Ich meine das ernst, Marianne, was ich ihr sage. Ich predige mir oft selbst und hoffentlich sagt sie, kauf dir mal die CD, damit du weißt, was du gesagt hast. Ja, das klingt manchmal lustig, aber ich bin noch nicht am Ende. Ich brauche die Beratung. Ich brauche die Hilfestellung. Das geht nicht einfach so. Mein Charakter ist so kaputt. Ich bin so von unserer Gesellschaft geprägt, dass ich sage, wenn es nicht läuft, dann schicken in den Wald, schick's weg. Es gibt genug andere Bräute. Sag, also guck dich um. Nein, ich möchte nicht. Ich möchte in seinen Geboten laufen und ich möchte lernen, dass mein Charakter so wird, dass meine Frau mich lieb haben kann. Weil ich weiß, damit mache ich Jesus Freude. Was nützt es, wenn ich in der Gemeinde große Sprüche mache und zu Hause geht es überhaupt nicht? Deswegen heißt es, wer als Älteste berufen wird, der sollte einen geordneten Haushalt haben. Aber wann darf ich mich denn scheiden lassen? Es gibt Szenen in der Ehe, wenn geprügelt wird, wenn Missbrauch da ist, wenn der Alkoholismus oder die Drogen so stark sind, dass nichts mehr geht. Ich glaube, es gibt Szenen, auch in frommen Ehen, wo der Mann so unter dem Gesetz lebt, dass er die Frau unterdrückt oder umgekehrt auch. Dann ist unbedingt Beratung angesagt. Ein gemeinsames Beten, ob Gott hilft oder nicht. Und dann ist immer noch der erste Weg, dass man erstmal trennt, zwei Streithähne, der eine geht in das Zimmer, der andere in das. Und dann guckt man, was Gott daraus machen kann, damit Heilung kommen kann, weil ich glaube nach wie vor an Wunder. Ich glaube an Wunder auch in Ehen, sonst dürfte ich hier nicht stehen. Ich glaube, es ist ein Wunder, wenn Ehe funktioniert, und ich glaube, das ist ein Wunder, wenn Ehe heil wird. Ich glaube das, weil Gott das gesagt hat, es ist nicht gut. Und dann gibt es einen letzten Rest, wo es wirklich nicht geht, wo alles scheidet, wo dann vielleicht sogar Ehebruch geschieht, dass der eine mit dem anderen Fremdkörper ins Bett geht, was ich nicht gehört. Dann, sagt die Bibel, dann gibt es eine Möglichkeit, dass getrennt wird, dass geschieden wird. Dann ist es wie Sterben. Dann ist es wie Sterben. Merkt ihr, hier könnte man jetzt lange weiter drüber reden. Und ich könnte ganz viel Druck gerade auf die legen, deren Beziehung gescheitert ist. Solche Dinge geschehen in der gefallenen Welt. Und ich will das direkt auch mal weiter sagen. Ich habe diese Woche etliche Male versagt. Und zwar so, dass es nicht unbedingt, dann hätte es mit Bein und Arm abhaken und Augen ausreißen zu tun gehabt. Wenn es nach mir ginge, nach meinem Charakter, hätte ich den Himmel nie verdient. Und deswegen für alle, die an irgendeinem Punkt in dieser Richtung gescheitert sind, ich möchte sagen, es gibt Hoffnung beim Herrn Jesus. Und wenn dir da eine Geschichte notwendig ist, dann guck, wie eine Frau erwischt worden ist beim Ehebruch. Für mich eine der stärksten Szenerien, wie Jesus ist, wie Gott ist. Die Frommen stehen alle da und sagen, Paul, was du gepredigt hast, Ehebruch und Scheidung geht gar nicht. Hier muss gesteinigt werden, damit dem Gesetz Genüge getan wird. Dann beugt sich der Herr Jesus runter und schreibt irgendwas in den Sand. Und ich glaube, vielleicht hat er geschrieben, so kann man das nur interpretieren, ich habe dich je und je geliebt. Ich bin gekommen, dass ich deine Last, dein Versagen, deine Schuld trage. Dann beugt sich der Herr Jesus, der Schöpfer aller Himmel, er beugt sich runter und schreibt und steht auf und sagt, wer ohne Schuld ist, der darf verurteilen. Und wer heute rausgeht und sagt, ich kenne jemanden, der in der Scheidung gelebt ist, der versagt hat, den verachte ich. Und Paul, wir bräuchten mehr Gemeindezucht. Dann sage ich, lies diese Geschichte, weil Jesus sagt, wenn sie dich nicht verklagen, ich dich auch nicht. Gehe hin und lebe neu. So einen Gott haben wir, der nicht steinigt, sondern der herausruft und sagt, du sollst leben, dafür bin ich gekommen. Aber es ist wichtig, dass wir den Standard vom Herrn Jesus nicht verrücken, sondern sagen, das ist der Standard, den er sagt. Nicht die Gesellschaft, in der wir leben, die so angefochten ist wie nur was. Und du siehst nirgendwo mehr die Erosion unserer Gesellschaft wie in diesem Punkt. Da stehe ich nun. Jesus führt das Ganze auf eine einfache Sache zurück. Er sagt, das Grundproblem ist euer erstarrtes Herz. Und ihr macht es auch vor uns Frommen nicht halt. Ich erinnere nur an die kleine Anekdote in der Bibel, wo die Jünger gerade die Brotvermehrung erlebt haben und dann über den See rudern. Und dann kommt ein Sturm auf, ihnen geht es nicht so gut, ihnen geht es an ihr Leben, an das kleine bisschen, was sie haben. Und Jesus sagt, warum ist euer Herz so hart? Habt ihr keinen Glauben? Das heißt, diese Frommen, die ganz dicht am Herrn Jesus waren, brauchten auch, dass das Herz wieder weich wird, dass es aufgetaut wird. Und das ist das Wunderbare, dass der Herr Jesus gekommen ist und die Verheißung wahrmacht, die im Alten Bund steht. Er will uns ein neues Herz geben, einen neuen Geist geben. Er will das alte Herz rausnehmen und will ein weiches Herz rausmachen. Deswegen sind wir als Gemeinde zusammen. Wir hatten die Allianz-Gebetswoche. Das war, wo gehörst du hin? Und dieses Thema hat mich die ganze Woche beschäftigt. Wo gehörst du hin? Du gehörst ins Haus Gottes, damit dort dein hartes Herz, was aus irgendeinem Grund hart gewesen ist, Jesus geht ja selten zurück und sagt, da und daran hat es gelegen. Vielleicht bist du ein Scheidungsweise und deswegen ist dein Herz hart geworden. Vielleicht ist dein Herz hart, weil du zu wenig geliebt worden bist. Vielleicht, weil du es selbst hart gemacht hast, weil du so oft enttäuscht hast und. Spielt keine Rolle. Jesus ist gekommen, dass es weich wird. Und ich habe gedacht, ich möchte mit euch gerne eine Fortsetzung von der Gebetswoche machen. Ich gebe mal noch so was mit für die Hauskreise. Zeit ist fortgeschritten, ich will da nicht noch weiter drauf eingehen. Wann darf geschieden werden? Wann darf wieder geheiratet werden? Wenn ich wieder geheiratet habe, habe ich dann gesündigt? Das wird in diesem Text alles nicht so ganz beantwortet. Es gibt andere Stellen in der Bibel dafür, das wäre ein Eheseminar. Aber ich würde gerne jetzt eine Fortsetzung noch von der Gebetswoche machen. Es gibt Menschen in dieser Gemeinde, die sehnen sich zutiefst nach einer guten Partnerschaft. Höre ich da ein Amen? Glaubt ihr das auch? Gibt welche. Also du kannst innerlich mal nicken, wenn du gemeint bist. Es sind welche, die sind durch Zerbrüche gegangen und sehnen sich, dass sie nochmal wirklich in den Arm genommen werden, ohne eine Gegenleistung vorher bringen zu müssen. Höre ich einen Amen? Könnt ihr euch das vorstellen? Packt ihr das im Kopf irgendwo? Ja? Bin ich da als Pastor falsch gepolt? Ich kenne Leute in der Gemeinde, die haben ihren Lebenspartner verloren und sind alleine. Es gibt sogar welche, die haben einen Ehepartner, der nicht gläubig ist. Das wäre noch ein anderes Thema für ein Eheseminar. Und es gibt welche, die sind in der Ehe und bräuchten eine himmlische Befruchtung. Nicht, dass mehr Kinder kommen, sondern dass eine ganz neue Liebe wieder sprießt. Nicht erst bei der goldenen Hochzeit, Handauflegung, wir machen nochmal ein Versprechen. Oh, Herr Jesus, ich brauche da mehr. Das liegt nicht an meiner Frau, das liegt an mir. Und ich dachte, wir machen das jetzt so. Wir werden kleine Gebetsgruppen bilden. Dreiergrüppchen. Also keiner soll da alleine sitzen. Und keiner sollte jetzt irgendwo stigmatisiert sein, sondern ich würde jetzt, was euch gerade an diesen Ideen, die ich so reingeworfen habe, für die Einsamen, für die, die sich an Ehepartner sehen, für glückliche Ehen, wir beten nicht in die Stadt rein, die sollen sich alle verändern, sondern wenn du irgendwo einen Namen im Kopf hast, den musst du in der Gebetsrunde nicht nennen, aber du kannst ihn ja in Gedanken sagen, der Jesus kann auch Gedanken lesen. Er sieht unsere Gedanken von Ferne, so steht es geschrieben. Und dann beten wir, dass gute Ehen entstehen, dass gute Beziehungen da sind. Wenn Gott schon gesagt hat, es ist nicht gut, dann will ich das Gute haben. Und wenn was kaputt gegangen ist, er ist gekommen, dass wir wieder Leben bekommen können. Ich glaube, dass selbst wenn jemand durch Scheidungsprozesse gegangen ist und hat wieder Sehnsucht nach einem Partner, ehrlich, dass er dieses Charisma ganz neu, dieses Geschenk von Gott nochmal entgegennimmt. Wollen wir es so mal konkret beten? Und ich möchte euch wirklich Mut machen, konkret zu beten. Macht noch eine Klammer auf und dann seid ihr gefordert. Dann möchte ich sehen, dass ihr euch irgendwie sortiert. Ihr könnt euch hinstellen, ihr könnt sitzen bleiben, ist mir egal. Am Freitagabend bin ich rumgegangen und habe die verschiedenen Leute so mit dem Mikrofon gefragt, sag mal, wenn du Berlin siehst, was würdest du beten und wünschen, dass Gott tut. Da kamen unheimlich tolle, fromme Worte raus, dass die ganz viele Leute Jesus kennenlernen. Das war alles ganz weiträumig gebeten, war alles ganz richtig, was gesagt wurde. Aber ich habe gedacht, wir müssen konkreter werden. Überlegt euch mal, wenn wir beten und wir haben dann in diesem Jahr vielleicht noch die eine oder andere Ehe, die als Erfolg von diesem Gebet gekommen ist. Dass wir vielleicht im Laufe des Jahres Ehepaare haben, die zusammenkommen und sagen, bei uns war alles drunter und drüber, aber wir haben nach dem Gebet Sprache gefunden. Merkt ihr, dann wird ein Gebet auf einmal ganz konkret. Oder jemand sagt, ich bin mit so viel Schmerzen in der Einsamkeit gefangen, ich möchte wieder anders werden. So würde ich jetzt bitten, jetzt, wer sagt, ich kann nicht beten, ich will nicht beten, der guckt in der Zeit auf unendlich und denkt sich irgendwelche schöne Gedanken aus, die in diesen Gottesdienstraum reinpassen. Aber der Rest, der weiß, wie man betet, bitte sortiert euch mal einen Moment. Diese Zeit, die nehmen wir uns noch. Ja, darf ich das machen? Also hoffentlich sehe ich jetzt keiner, der auf unendlich guckt, aber das soll ja der Fall sein. So. Kann jemand noch gut Polnisch? Der darf sich hier vorne zu unseren Geschwistern hinbegeben. Hier brauche ich noch jemand, der hier hinkommt. Ich brauche noch einen Freiwilligen. Füllst, dass sie von dir dieses Geschenk erfahren. Und wenn ich was bitten darf als Pastor, dann lass es nicht so lange hin und her gehen. Hese, ich bete für die, wo Beziehungen gescheitert sind, wo tiefe Wunden im Herzen sind, wo man Angst hat vor einer neuen Bindung, wo das Herz auf dieser Stelle auch hart geworden ist, dass du hier Heilung schenkst. Versöhnung läuft. Ich bete für die misshandelt worden sind als Scheidungsweisen und deswegen Bindungsängste haben, die Punkte mit in die Ehe genommen haben, weil die Kindheit eben ohne Beispiel war. Ich bete für die, die ihren Ehepartner loslassen mussten, weil er vorangegangen ist in die Ewigkeit, dass du ihn begegnest. Ich bete für die, wo der eine Partner dir gehört und der andere so gar nicht mitziehen will. Herr Jesus, ich glaube, du bist groß genug, dass du hier Wunder wirken kannst und dass wir die Wunder als Zeugnis zu deiner Ehre in der nächsten Zeit auch hören können. Und ich bete für neuen Frühling in die Ehen hinein, die hier sind. Auch für die, die in die Jahre gekommen sind. Herr Jesus, dass diese Zeit von einer neuen Schönheit und neuer Güte geprägt werden. Für neues Hinhören, den Partner ganz neu als Geschenk zu empfinden, auch wenn Korrekturen und Demütigung vor dem anderen manchmal lästig ist. Herr Jesus, lass was zusammenwachsen, was dich ehrt. Dass wir auch da Salz und Licht in dieser Stadt sind, dass wir sagen, es ist nicht unmöglich, sondern mit Gottes Gnade geht's. Herr Jesus, danke, dass du uns hier hilfst und dass wir das abschließen dürfen, indem wir sagen dürfen, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.